Abend miteinander. Es ist schon angeklungen, wir sind gerade dabei, uns Gedanken über die Offenbarung zu machen, und ich möchte heute, wie auch letzten Sonntag, zu einem Abschnitt aus der Offenbarung heute Abend gerne reden, predigen. Das ist kein Ersatz für das, was wir am Dienstagabend miteinander arbeiten, das kann es auch gar nicht sein. Und wenn deswegen der ein oder andere sagt, warum hat er dazu nichts gesagt, dann kann ich sagen, alles geht nicht, ihr habt die Chance, Dienstagabends zu kommen. Da kann man viel, viel mehr noch tun, als das, was jetzt passiert. Ich lese aus der Offenbarung Kapitel 1 die Verse, die uns noch ausstehen, nämlich ab Vers 9 bis zum Ende. Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Bedrängnis, der mit euch Teil hat an der Herrschaft und mit euch in Jesus ausharrt. Ich bin auf die Insel Patmos gekommen, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte in meinem Rücken eine mächtige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du zu sehen bekommst, das schreibe in ein Buch, schicke es den 7 Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, um die Stimme zu sehen, die zu mir sprach. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter eine Gestalt, einem Menschensohn gleich, gekleidet in ein Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber war und sein Haar waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie Feuerflammen, seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen geglüht, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und in seiner rechten Hand hielt er die 7 Sterne, die aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Antlitz leuchtete, wie die Sonne strahlt in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen, und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Johannes wird beauftragt zu notieren, was er sieht, und er soll seine Schrift den 7 Gemeinden in Kleinasien schicken. Gott gibt Johannes einen Auftrag. Zuerst hört Johannes etwas, dann sieht er etwas. Wer ist er denn, dieser Johannes? Wir haben letzten Dienstag einiges dazu entdeckt, und deswegen werde ich mich nur auf wenige Aspekte, sogar nur noch einen Aspekt konzentrieren. Wer mehr wissen möchte über den Johannes, wer das so ist, der kann ja mit denen ins Gespräch kommen, die am Dienstagabend da waren. Wenn wir die Bibel verstehen wollen, dann schauen wir genau hin, was da steht. Und manchmal macht es sogar Sinn, das Gegenteil davon zu tun. Und dann fragen wir uns, was wird eigentlich nicht erwähnt? Was steht gerade nicht da? Wir tun beides heute Abend, und ich bin gespannt, welche Erkenntnisse wir daraus gewinnen. Wer ist dieser Johannes, der diese Worte Gottes aufgeschrieben hat? Wenn wir unseren Abschnitt anschauen, dann überrascht uns, dass Johannes auf Amtsbezeichnungen und Ehrennamen verzichtet. Also das steht gerade nicht da. Er scheint die gar nicht nötig zu haben. Er ist so bekannt, dass man weiß, wer er ist. Wer ist Johannes? Fragen wir ihn doch am besten selbst. Was sagt er denn über sich? Und auch das überrascht. Er sagt von sich: Ich bin euer Bruder und euer Gefährte in der Bedrängnis. Der Seher reiht sich also in die Gemeinschaft der Christen in Kleinasien ein. Er ist einer von ihnen. Er ist ihr Bruder. Er teilt mit ihnen die Anfechtung und den Druck der Verfolgung. Er steht nicht über den Dingen. Er ist dem Leid nicht entnommen, sondern er leidet wie alle anderen auch. Johannes ist einer der ihren, und doch für die Christen in Kleinasien kein Unbekannter. Er muss ein Amt haben. Er besitzt einen guten Ruf. Er hat Einfluss. Sein Wort gilt. Ich gehe davon aus, dass er eine herausgehobene Position unter den Christen in Kleinasien eingenommen hat. Und trotzdem sieht er sich als Bruder unter seinen Geschwistern. Er ist einer der ihren. Ist es nicht so, wo Menschen zusammenkommen, da bilden sich Strukturen. In Gruppen entsteht immer eine Leitung. Wenn das nicht passiert, dann herrschen Anarchie und Chaos. Und das ist dann das Todesurteil für jede Gruppe. Es ist nicht die Frage, ob es eine Leitung gibt. Die Frage ist, ob die Leitung durch Wildwuchs entsteht, also von selbst, durch Machtkämpfe, oder ob sie irgendwie geordnet bestimmt wird. Wir als Stadtmission sind auch eine Gruppe von Menschen und unsere Gemeinde wird von einem Gemeinschaftsrat, Bezirksgemeinschaftsrat geleitet. Die Ordnung unseres Verbandes bestimmt das so, es ist also eine geordnete Leitung. Wie sehen wir unsere Gemeindeleitung? Wie verhalten wir uns ihr gegenüber? Wie gehen wir mit denen um, die ein Amt haben, die eine Aufgabe in der Gemeinde haben? Wie denken wir über sie? Wie reden wir über sie? Ein Leitungsgremium kann sein Amt missbrauchen. Es kann sich dadurch Vorteile verschaffen. Es kann seinen Einfluss zu seinen Gunsten verwenden. Und vielleicht war das sogar früher einmal, sogar hier vielleicht in der Stadtmission der Fall. Aber soweit ich das beurteilen kann, kommt das heute nicht mehr vor. Die Leitung der Gemeinde kann ihre Macht und ihre Position missbrauchen. Aber auch die Gemeinde kann sich der Leitung gegenüber unangemessen verhalten. Das tut sie zum Beispiel, wenn sie die Gemeindeleitung verdächtigt oder ihr Fehlverhalten unterstellt. Ich habe mir sagen lassen, dass früher hier der BGR als der Hohe Rat bezeichnet wurde. Jetzt kann man sich ja Gedanken machen, was das bedeutet, wenn das so ist. Also man könnte schon auch eine Portion Argwohn und Misstrauen dahinter vermuten, oder? Ich denke, es ist nicht gut für unsere Gemeinde, wenn die Leitung ihre Macht missbraucht. Und es hilft uns als Gemeinde genauso wenig, wenn die Leitung misstrauisch beäugt wird. Halten wir das mal so fest und gehen zurück zu Johannes dem Seher. Was können wir von ihm lernen? Der BGR darf von Johannes lernen, dass sie kein Machtgremium sind, das über die Köpfe ihrer Geschwister hinweg entscheiden. Die Leitung steht mit der Gemeinde auf einer Ebene. Wir sind einander Brüder und Schwestern. Der BGR schwebt eben nicht über allem. Die Mitglieder der Leitung kämpfen mit den gleichen Anfechtungen, die die Gemeinde erlebt. Leitung und Gemeinde sind im Leiden und hoffentlich auch im Beten, im Hoffen und im Bangen vereint. So wie ich unsere Gemeindeleitung erlebe, bildet sich keiner etwas von uns auf sein Amt ein. Sie sehen sich wirklich in der Verantwortung gegenüber unserer Gemeinde. Und sie wollen nicht herrschen, sondern sie wollen dienen. Sie wollen das tun, was der Gemeinde gut tut, was sie in die Zukunft hineinbringt. Und das in schwierigen Zeiten und unter herausfordernden Bedingungen. Der BGR versteht sich als Geschwister unter Geschwistern. Und die Frage ist, wird er auch von uns als Gemeinde so gesehen? Und was ist mit dem Misstrauen gegenüber der Gemeindeleitung? Wie kriegen wir das aus der Welt? Auch hier wollen wir von Johannes dem Seher lernen. Wir nehmen ernst, dass wir Brüder und Schwestern sind. Jeder von uns hat seine Aufgabe. Jeder von uns dient Gott an dem Platz, an dem er steht. Und darum schauen wir auch nicht neidisch aufeinander. Wir beäugen uns nicht misstrauisch. Wenn etwas aufbricht, dann reden wir miteinander. Und wenn es irgendwo klemmt, dann versuchen wir, das Problem gemeinsam zu lösen. Gemeinsam dienen wir Jesus. Vereint leben wir Gemeinde. Und es ist unerheblich, in welcher Position wir uns befinden, denn wir sind zueinander Brüder und Schwestern. Als Gemeinde sind wir Brüder und Schwestern. Wir haben uns das übrigens nicht ausgesucht. Wir haben uns auch nicht dazu entschieden. Wir sind Brüder und Schwestern, weil wir Gott zum Vater haben und weil wir durch Jesus Christus Kinder Gottes geworden sind. Was wir sind, sind wir also durch Jesus Christus. Jesus ist die entscheidende Person der Weltgeschichte. Und Johannes der Seher beschreibt ihn als den Herrn der Gemeinde und als den Richter der Welt. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die zu mir sprach. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter eine Gestalt, einem Menschensohn gleich. Wer am Dienstagabend da war, der hat gehört, dass diese Bilder Jesus als den Herrn und als den Richter der Welt beschreiben. Johannes sieht also einen, der mitten unter 7 Leuchtern steht. Meiner Erkenntnis nach stehen die 7 Leuchter für die 7 Gemeinden. Der Prophet Daniel schildert den Menschensohn als den von Gott gesandten Richter der Welt. Die Gestalt, die einem Menschensohn gleich ist, ist Jesus Christus. Er ist der Richter der Welt und er steht in der Mitte seiner Gemeinden. Jesus steht in der Mitte der 7 Leuchter, mitten unter seinen Gemeinden. Und ich verstehe das so. Jesus ist in seiner Gemeinde, unter den Seinen gegenwärtig. Weltweit, überall dort, wo sich Christen treffen, wo sie Gemeinschaft pflegen, wo sie Gottes Wort miteinander lesen, wo sie miteinander Gottesdienst feiern, überall da ist Jesus gegenwärtig. Jesus ist da, jetzt auch mitten unter uns. Und er ist es auch als der Richter der Welt. Und gleichzeitig ist Jesus Christus der, der uns erlöst hat. Er ist der, der uns liebt, mehr liebt als sein eigenes Leben. Er ist der, dem wir einmal am Ende der Zeit begegnen werden. Vor ihm werden wir uns verantworten müssen. Spannend. Liebe und Recht, das fällt bei uns immer auseinander. Aber bei Jesus bleibt das zusammen. Liebe und Recht, er hält beides zusammen. Der Gott, der uns liebt und der uns rettet, ist der, vor dem wir einmal stehen werden. Und das heißt doch, der Richter liebt uns. Sind das nicht gute Aussichten? Unser Richter liebt uns. Und was das bedeutet, möchte ich mit einer kleinen Geschichte erläutern. Manche kennen sie wahrscheinlich. Da ist ein Richter, der einen Straftäter zu einer Strafe verurteilt, zu einer hohen Geldstrafe. Der Mensch kann das nicht bezahlen, der Richter hat Mitleid mit dem Schuldigen. Nach dem Urteil steht er auf, geht zum Gerichtsdiener, holt seinen Geldbeutel aus der Tasche und bezahlt die Schuld des Schuldners. Und genau das ist Jesus. So ist Jesus unser Richter. Er bezahlt unsere Schuld. Der Erlöser ist der Richter. Er ist eine beeindruckende Person von ungeheurer Macht. Ein scharfes, zweischneidiges Schwert geht aus seinem Mund. Das steht dafür, dass er uns mit seinem Wort richten wird und dass er Gerechtigkeit schafft. Gott richtet uns mit seinem Wort und das Wort Gottes geht durch Mark und Bein. Vielleicht sollten wir mal kurz Halt machen und uns überlegen, was denn das Wort richten auch im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes bedeutet. Wenn mir als kleinem Kind etwas kaputt ging, dann bin ich damit zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, Papa, kannst du das richten? Vielleicht kennen wir den Begriff, Papa, kannst du das richten? Und so verstanden bedeutet richten etwas wieder zurechtbringen. Übrigens, unser modernes Strafrecht denkt ähnlich. Es geht ja nicht nur darum, jemanden zu bestrafen. Dem Schuldigen soll durch die Strafe auf den rechten Weg geholfen werden. Etwas, das schief geworden ist, wird wieder gerade gerichtet. So verstehe ich das Gericht Gottes. Ich glaube nicht, dass Gott seine Freude daran hat, uns zu strafen. Ich meine vielmehr, dass sein Gericht uns und alle Menschen wieder zurechtbringt. Was zerbrochen ist, das soll wieder heil werden. Und ich denke da besonders an unsere Beziehung zu Jesus, die zerbrochen ist. Die soll wieder heil werden. Schuld wird vergeben. Falsches Verhalten wird gerade gerückt. Wunden werden geheilt. Unrecht wird aus der Welt geschafft. Wenn Jesus der Richter richtet, dann bringt er die Dinge wieder in Ordnung und dann ist alles wieder gut. Und vielleicht hilft uns dieser Gedanke, das Gericht Gottes einmal in einem etwas anderen Licht zu sehen. Ich bin überzeugt, Gottes Gericht wird uns nicht zerstören. Es wird uns heilen und zurechtbringen. Da müsste man noch ein paar Sätze mehr dazu sagen, dafür haben wir heute Abend keine Zeit. Jesus wird uns als der beeindruckende Menschensohn beschrieben, der die Welt richtet. Seine Erscheinung ist so stark, dass Johannes wie tot, oder soll ich sagen, tot umfällt. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Gott zu begegnen ist eine ernste Sache. Wer Gott sieht, muss sterben. Und das hat ja nicht nur Johannes so erlebt. Aber auch das andere geschieht. Jesus richtet den Seher wieder auf. Er berührt ihn. Gottes Lebenskräfte werden an ihm wirksam. Sie fließen Johannes zu und der Seher wird wieder lebendig. Gottes Kräfte sind mächtig. Sie haben aus nichts diese Welt geschaffen. Und es ist ihm ein leichtes, Tote zum Leben zu erwecken. Gottes Kräfte schaffen Leben, neues Leben. Gottes Kraft macht lebendig. Jesus bringt Leben. Und das wirst du erleben, wenn du dich auf diesen Jesus Christus einlässt. Wenn du dein Herz für Jesus öffnest, dann zieht Gottes Geist in dein Leben ein. Er durchdringt dein Leben bis zur letzten Faser deines Seins und macht dich durch und durch lebendig. Paulus, der Apostel, schreibt in seinem Brief an die Römer einen Satz, das ist auch wieder so ein Bibelvers, den sollte man fast auswendig können. Warum fast? Sollte man auswendig können. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, also Gott, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Soll ich nochmal lesen? Wenn aber der Geist dessen, der in euch wohnt, der Geist Gottes, der Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, und jetzt ist von Gott die Rede, der Christus von den Toten auferweckt hat, also Gott, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wenn Christus in uns wohnt, dann sind wir lebendig. Der Tod wird sich an uns die Zähne ausbeißen. Jesus schenkt neues Leben. Und das erlebst du nicht erst irgendwann einmal in der Zukunft. Er macht dich heute schon lebendig. Das neue Leben verleiht dir Sinn und Ziel. Und das Leben wird auf einmal spannend. Jesus zu dienen, das ist auch manchmal anstrengend. Ja, Lisa hat ja was erzählt davon. Aber es macht auch Freude und auch davon hast du erzählt. Am meisten Freude bringt es deinen Brüdern und Schwestern, wenn du mit ihnen das teilst, was Gott dir schenkt. Jesus bringt Leben. Du brauchst keine Angst vor ihm zu haben. Er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Und das Besondere an den Worten Gottes ist, an den Worten, die Jesus sagt, ist, dass sie nicht so einfach nur so dahingeredet sind. Wenn Jesus dir zuspricht, fürchte dich nicht, dann nimmt er dir damit die Angst. Dann führt er dich in die Freiheit und führt dich ins Leben. Dann kannst du tun, was dir aufgetragen ist. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst vor Jesus. Vertraue ihm. Öffne ihm dein Herz. Lege dein Leben in seine Hand. Erlebe, wie seine lebensschaffende Kraft in dir zu wirken beginnt. Er macht dich zu einem neuen Menschen, mit dem heute schon die Zukunft Gottes beginnt. Amen. Wir nehmen uns einen kleinen Moment der Stille und dann wollen wir miteinander beten. Ich danke dir, Jesus, du bist so groß, so mächtig und so kräftig und so herrlich, so weit über das hinaus, was wir sind. Und doch hast du uns im Blick. Danke dafür, dass du uns siehst. Ich danke dir, dass wir eingeladen sind, mit dir zu leben, mit dir Verbindung aufzunehmen, in deine offene Hand einzuschlagen und mit dir durchs Leben zu gehen. Danke, dass du ein Gott bist, der Leben schafft und Leben schenkt, auch uns lebendig macht. Danke, dass du uns zurufst, fürchte dich nicht. Du bist der Herr dieser Welt und du bist auch der Richter dieser Welt. Und danke, dass wir dich als den kennen, der uns liebt. Herr, das entspannt uns, wenn wir wissen, dass der Richter, der einmal über uns befinden wird, ein Herz voller Liebe für uns hat. Und so freuen wir uns, dich zu kennen und loben dich. Wir wollen miteinander Brüder und Schwestern sein, weil du uns dazu machst. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das immer mehr und mehr auch zu leben. Amen. Und miteinander und füreinander wollen wir beten, wie unser Herr Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Auf meine Schritte und Wege siehst du, und Tag und Nacht wachst du ohne Schlummern über mir. Indem du alle meine Wege sorgsam ansiehst, wie ein beständiger Speer. Indem du alle meine Wege sorgsam ansiehst, wie ein beständiger Speer. Auf meine Schritte und Wege siehst du, Tag und Nacht wachst du ohne Schlummern über mir, über mir. In der möchtest du all deine Schöpfung ganz vergessen und dachtest nur an mich allein. Als hättest du all deine Schöpfung ganz vergessen und dachtest nur an mich allein. Auf meine Schritte und Wege siehst du, und Tag und Nacht wachst du ohne Schlummern über mir, über
Der, vor dem wir uns einmal verantworten, ist der, der uns von Herzen liebt. Jesus kommt uns entgegen. Entspannt das nicht? Er kommt uns entgegen, er ist schon da heute Abend und er geht mit uns mit. In diese Nacht, in die Tage, die vor uns liegen, heute Morgen und immer. Und das bekommen wir zugesagt im Segen, dem Gott uns seine Liebe zuspricht. Wir wollen Gottes Segen empfangen. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.